D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Für den einen ist er ein politisches Zeichen, für den nächsten ein Symbol der Unterdrückung von Frauen. Andere sehen darin allein Ausdruck von Glauben. Und dann gibt es noch die, für die er ein Symbol der Selbstbestimmung ist. Die Rede ist vom Vollschleier, auch Burka genannt. Das ist die Variante mit dem Stoffgitter vor den Augen oder dem Niqab, der die Augen freilässt, aber auch Nase und Mund verdeckt. Als erstes europäisches Land hat Frankreich 2011 das Tragen von Ganzkörperschleiern verboten und mittlerweile müssen auch in Belgien Burka-Trägerinnen mit Geldbußen und sogar Gefängnis rechnen. Auch in anderen europäischen Ländern werden Vollverschleierungsverbote diskutiert, auch in Deutschland, wie wir wissen. Und diese Diskussionen sind vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie unglaublich polarisiert und emotional sind. Die Positionen scheinen dabei mitunter völlig unvereinbar. Ein Beispiel: Während Amnesty International Burka-Verbote als eine Verletzung von Menschenrechten anprangert, fordert die türkischstämmige SPD-Politikerin Lale Akgün ein eben solches Verbot, weil, also umgekehrt, gerade die Vollverschleierung die Menschenrechte verletze, so sagt sie. Die Burka ist in ihren Augen ein Ganzkörpergefängnis. Unaufgeregte sachliche Töne sind in dieser ganzen Debatte eher selten. Und heute hören wir genau solche Töne aber im D-Radio Wissen Hörsaal. Der Jurist Bijan Fatih Mukaddam analysiert die Hauptargumente, die für das Verbot einer Vollverschleierung im öffentlichen Raum ins Feld geführt werden. Und er dekliniert die sehr konsequent zu Ende. Und das ist dann auch schon mal überraschend oder auch lustig. Zum Beispiel lernen wir gleich, dass Nacktheit und komplette Verhüllung juristisch auch mal ganz nah beieinander sein können. Und gleichzeitig regt der Vortrag auch zum Nachdenken an, wenn zum Beispiel die Frage aufgeworfen wird, was für uns Öffentlichkeit eigentlich bedeutet oder wie wir Säkularisierung definieren. Religiöse Neutralität und Geschlechterordnung, europäische Burka-Verbote zwischen Gender Mainstreaming und Rechtspaternalismus, so hieß der Vortrag von Bijan Fatih Mukaddam, den er am 7. Februar 2012 in Münster gehalten hat, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Religion und Geschlecht des Exzellenzclusters Religion und Politik der Universität Münster. Zwei weitere Vorträge der Ringvorlesung senden wir morgen und am Mittwoch dann. Das Bild von Robert Longo, das Fatih Mukaddam gleich am Anfang anspricht, das sehen Sie übrigens auch auf unserer Homepage auf dradiowissen.de in der Rubrik Hörsaal. Und da finden Sie wie immer auch Informationen zu unseren Reihen und den Referenten und können alle Vorträge noch einmal anhören. Jetzt hören wir aber Bijan Fatih Mukaddam mit seiner juristischen Analyse von Vollverschleierungsverboten.
Sonntags ausschlafen ist etwas anderes als die Verweigerung der Sakramente. Einen Imbiss nehmen, etwas anderes als die Entweihung der Fastenzeit von Yom Kippur, also einem der höchsten jüdischen Feiertage. Diese lakonische Bemerkung des amerikanischen Rechtstheoretikers Robert M. Cover erhält schlagartig, dass viele unserer alltäglichen Handlungen einen spezifischen Sinn erst dann gewinnen, wenn man sie in Relation zu einer Norm betrachtet. Und dass hierfür in der Regel nicht nur ein Normkontext, sondern unterschiedliche in Betracht kommen, also zum Beispiel religiöse und staatliche Normkontexte, war Robert Cover als Theoretiker des Rechtspluralismus natürlich sehr bewusst. Was Robert Cover nun für Schlaf- und Essgewohnheiten formuliert, gilt auch und gerade für Fragen der Mode. Moden sind Bündel von Erwartungen an den persönlichen Bekleidungsstil, die in modernen Gesellschaften zumeist durch informelle Sozialnormen definiert werden und dem beschleunigten Rhythmus der Kulturindustrie unterliegen. Die aktuellen Debatten um das Kopftuch der Lehrerin, den Turban des Polizisten und nicht zuletzt den islamischen Gesichtsschleier im öffentlichen Raum zeigen indes, dass das, was man trägt, wieder zunehmend Gegenstand religiöser und staatlich-rechtlicher Kleiderordnungen ist. Man könnte insoweit mit einem Körnchen Salz von einer Renaissance der Mode als Einfluss-, Führungs- und Herrschaftsmittel sowohl des Staates als auch der Religion sprechen. Auch das Anziehen einer Burka, um endlich zum Thema zu kommen, wird zu etwas völlig Neuem und Machtvollen, wenn wir diesen Akt in Referenz zu einer Norm betrachten. Zumeist erzeugen wir diese Referenzen unbewusst und sind daher für Pauschalisierungen auch anfällig. Der New Yorker Künstler Robert Longo thematisiert die Burka hier als Projektionsfläche für unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen in seiner großflächigen Kohlezeichnung mit dem Titel oder jedenfalls der Erläuterung My Wife Barbara in a Burka, die im Herbst auch auf dem Titel von Lettre International zu sehen war und einigen von Ihnen daher sicher bekannt ist. Unter der Burka verbirgt sich übrigens nicht, wie man meinen könnte, die Sprecherin unseres Exzellenzclusters, Barbara Stolberg-Redinger, sondern offenbar tatsächlich Robert Longos Ehefrau, die deutsche Schauspielerin Barbara Sukowa. Die Mehrdeutigkeit der Burka wird hier im Artefakt meines Erachtens besonders eindrücklich sichtbar, weil Longo zumindest auf den ersten Blick auf einen Hintergrund verzichtet, der die Frau in einem konkreten sozialen Kontext situieren würde. Die typische mediale Darstellung der Burka dagegen gewinnt ihre perhorrestierende Wirkung, vor allem durch den Staub und die karge Landschaft im Hintergrund des Bildes. Dieser Staub steht für die Wüsten Afghanistans, für die Taliban, ein religiös-fundamentalistisches Strafrecht, in dem das Ablegen der Burka mit grausamen Strafen bedroht ist. Und dieser spezifische Kontext wird nun häufig zum Wesen des Gesichtsschleiers verallgemeinert. Der Gesichtsschleier als Ausdruck einer mit Gewalt durchgesetzten religiös-patriarchalen Geschlechterordnung. Dass die Dinge aber komplizierter liegen, kann man bereits an hiervon abweichenden medialen Bildern des Gesichtsschleiers beobachten. Voll verschleierte Frauen beim exklusiven Shopping in europäischen Metropolen. Schleiermode auf Titeln von Islamic Fashion Magazinen. Hier sieht man übrigens einmal die arabische Form des Gesichtsschleiers, den sogenannten Niqab, sehr schön in diesem Bild, woran man auch sehen kann, dass die Rede vom Burka-Verbot eigentlich irreführend ist, da in Europa praktisch ausschließlich diese Form des Gesichtsschleiers, eben der Niqab, den es auch wieder in unterschiedlichen Formen gibt, getragen wird und nicht die Burka. Deswegen erscheint die bei mir immer in Anführungsstrichen. Oder auch vollverschleierte muslimische Aktivistinnen in Mönchengladbach, die gut bewacht für mein Glaube, mein Hijab, mein Recht demonstrieren. An diesen Beispielen wird zunächst sichtbar, dass der Gesichtsschleier vieldeutig ist, also je nach sozialem und historischem Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Es macht eben einen Unterschied, ob sich eine Frau in Saudi-Arabien den gesetzlichen Verschleierungszwang fügt oder ob sie unter der Bedingung verfassungsrechtlich gewährleisteter Religionsfreiheit in einer europäischen Demokratie sich für den Schleier entscheidet. Darüber hinaus kann die Verschleierung aber auch innerhalb eines sozialen Kontextes gleichzeitig mehrere Bedeutungen haben, je nachdem, ob man sie in Relation zur religiösen oder staatlichen Geschlechterordnung betrachtet. Was sich aus Sicht eines religiösen Verschleierungsgebotes als normkonforme Unterordnung darstellt, wird mit Blick auf ein existierendes staatliches Verschleierungsverbot zu einem subversiven Akt des Widerstands. Es ist also die staatliche Verbotsnorm, die diese neue und machtvolle Bedeutung des Schleiers als Symbol des Widerstandes gegen eine antimuslimische Zwangsordnung erst möglich macht und dann so überraschende Phänomene wie eine islamisch-feministische Kommunikationsguerilla hervorbringt, wie etwa das weit verbreitete französische Niqab-Bitch-Video, das über YouTube verbreitet wurde. Für die rechtssoziologische Effektivitätsforschung interessant ist auch, dass 10 von 32 in Frankreich befragten Muslimen, die den Gesichtsschleier tragen, angeben, sich erst nach dem Ausbruch der öffentlichen Kontroverse über den Gesichtsschleier für den Niqab entschieden zu haben. All diese Beispiele zeigen, dass es eben zeitgebundene, ästhetische, politische, vor allen Dingen aber natürlich religiöse und juristische Sinnhorizonte sind, die den sozialen Sinn des Gesichtsschleiers erzeugen. Und vor diesem Hintergrund wird nun auch die individuelle Motivation von Frauen, die den Gesichtsschleier tragen, weniger eindeutig. Weder lässt sich ihre Motivation auf einen Bedeutungshorizont reduzieren, noch definieren Frauen ihre Identität ausschließlich über den Gesichtsschleier. In Selbstauskünften werden unter anderem die folgenden Motive für das Tragen des Gesichtsschleiers genannt. Natürlich vor allem die religiöse Lebensführung, auch wenn das Tragen des Schleiers keine zwingende Interpretation des Islam ist. Dann die Kommunikation sexueller Unverfügbarkeit im Kontrast zu einer als westlich verstandenen wahren Ästhetik. Die Verbundenheit mit einer kulturellen Tradition und auch die Verteidigung des Rechts einer Minderheit auf gleichen Respekt, letzteres gerade im Zusammenhang mit der Erfahrung von Diskriminierung in der Gesellschaft. Weiter die ästhetische Selbstdarstellung, also modische Gründe, und allgemein die Steigerung des Selbstwertgefühls. Das sind Ergebnisse aus Selbstdarstellungen im Rahmen von nicht präsentativen Interviewstudien und schließen natürlich nicht aus, dass es weitere Motive gibt, schließen auch nicht aus, dass es auch Frauen gibt, die zum Tragen des Gesichtsschleiers gezwungen werden. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass es sich bei der Burka oder dem Gesichtsschleier um ein mehrdeutiges, ein ambivalentes Phänomen handelt. Und der Umgang mit der Vollverschleierung in westlichen Rechtsstaaten wird insoweit auch zu einem Indikator für das, was Thomas Bauer Ambiguitätstoleranz nennt. Die etwas weit ausholende Rekonstruktion der Mehrdeutigkeit des Gesichtsschleiers erfolgt hier natürlich vor dem Hintergrund, dass auch der juristischen Beurteilung der Burka-Verbote nicht nur eine vermeintlich objektive Bedeutung des Schleiers zugrunde gelegt werden darf. Insbesondere sollten sich Juristen nicht als Ayatollahs gerieren, wie das zum Teil der Fall ist, und das Wesen des islamischen Schleiers aus wenigen oder gar einer einzigen Koranstelle bestimmen. Vielmehr sind, wie es das Bundesverfassungsgericht für das Tragen des Kopftuchs der Lehrerin bereits festgestellt hat, alle denkbaren Möglichkeiten, wie das Tragen des Gesichtsschleiers verstanden werden kann, zu berücksichtigen. Mit ausreichendem Ambiguitätsbewusstsein ausgestattet, können wir uns nun den sogenannten Burka-Verboten in Europa endlich zuwenden. Bevor ich also auf die einzelnen Argumente für das Burka-Verbot eingehe, möchte ich zunächst einen Überblick eben über die Rechtsentwicklung geben und ihren Zusammenhang mit grundlegenden Prinzipien des Religionsverfassungsrechts verdeutlichen. Wie Herr Willems in seiner Einleitung bereits erwähnt hat, ist es in Frankreich und in Belgien bereits seit dem letzten Jahr gesetzlich verboten, sich mit einem Gesichtsschleier, etwa in Form von Burka oder Niqab, an öffentlichen Orten aufzuhalten. Zuwiderhandlungen können in Frankreich mit Geldbußen und der Verpflichtung zur Teilnahme an einem Kurs in Staatsbürgerkunde belegt werden. Nach dem belgischen Strafgesetzbuch sogar mit 1 bis zu 7 Tagen Freiheitsstrafe geahndet werden. In den Niederlanden hat die Regierung auf Initiative der rechtspopulistischen Freiheitspartei ein generelles Burka-Verbot bereits im letzten Jahr beschlossen und es ist in der letzten Woche sozusagen an das Parlament zur Entscheidung weitergeleitet worden und die Entscheidung wird in Kürze erwartet. Da die Verhängung von Freiheitsstrafen zum Proprium des Strafrechts gehört, kann jedenfalls mit Blick auf Belgien tatsächlich von einer Kriminalisierung der Vollverschleierung gesprochen werden. Und dass diese Verhüllungsverbote im allgemeinen Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrecht verankert werden, deutet bereits darauf hin, dass sie sich qualitativ von der bisherigen Diskussion über religiöse Symbole wie dem Kruzifix im Klassenzimmer und dem Kopftuch der Lehrerin unterscheiden. Dieser Unterschied ist meines Erachtens so grundlegend, dass man mit Blick auf die Burka-Verbotsgesetzgebung von einem Paradigmenwechsel im Verhältnis von Religion und Recht in Europa sprechen kann. Aber beginnt die Verdrängung religiöser Symbole aus dem öffentlichen Raum nicht bereits mit der Entfernung der Kruzifixe aus dem Klassenzimmer und dem Kopftuchverbot für die Lehrerin, wie wir es eben auch aus der deutschen Diskussion kennen? Die Vermischung der Debatten über das Kopftuch bzw. den Schleier der Lehrerin in öffentlichen Schulen mit der neuen Debatte über die Vollverschleierung im öffentlichen Raum ist problematisch, denke ich, weil ihnen zwei unterschiedliche Öffentlichkeitsbegriffe zugrunde liegen. Und die Ambivalenz des Begriffs der Öffentlichkeit dürfte dabei zugleich die Ursache für schiefe Vergleiche zwischen den beiden Diskursen sein. Ein begriffsgeschichtlicher Bedeutungsstrang von Öffentlichkeit verweist auf das im Staat verkörperte Gemeinwesen im Sinne der antiken Res Publica. In diesem Sinne wird dann auch im modernen Staatsrecht, das sich im Laufe des 17. Jahrhunderts ausbildet, der Begriff öffentlich im Sinne von staatlich verwendet. Diese Bedeutungslinie spiegelt sich dann bis heute in juristischen Begriffen wie öffentliche Gewalt, öffentlich-rechtliche Körperschaft und allgemein dem öffentlichen Recht wider. Demgegenüber setzt sich aber mit der Aufklärung ein gegenläufiger Bedeutungsgehalt von Öffentlichkeit durch. Und dieser verweist auf ein bürgerliches Publikum als vernünftige Kontrollinstanz der Staatsgewalt. Öffentlichkeit in diesem Sinne meint eine kritische, zunächst bürgerliche Öffentlichkeit, die dem Staat in Form der öffentlichen Meinung oder auch der veröffentlichten Meinung gegenübertritt. Alles moderne Begriffe. Öffentlichkeit steht in dieser Bedeutungslinie damit auch für das, was man später mit einem von Gramsci geprägten Begriff Zivilgesellschaft nennt. Das Ensemble der gemeinhin privat genannten Akteure, so Gramsci, die wilde politische Öffentlichkeit, so eine Formulierung von Habermas, konstituiert sich in offenen Institutionen und an allgemein zugänglichen Orten, womit ein weiterer Bedeutungsgehalt von Öffentlichkeit im Sinne allgemeiner Zugänglichkeit bezeichnet ist. Damit sind auch die Weichen für die normative Unterscheidung zwischen dem Verschleierungsverbot in staatlichen Pflichtschulen und einem generellen Verschleierungsverbot gestellt. Ersteres betrifft die Sphäre des Staates, letzteres die Sphäre der Zivilgesellschaft. Damit verbunden ist eine grundsätzlich verschiedene Rolle der beiden das Religionsverfassungsrecht prägenden Prinzipien, nämlich der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates und dem Grundrecht auf Religionsfreiheit. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts legt das Grundgesetz dem Staat als Heimstatt aller Bürger ohne Ansehen der Person weltanschaulich-religiöse Neutralität auf. Der Neutralitätsgrundsatz ist dabei selbst Ausdruck des gleichen Respekts, den der säkulare Staat den Bürgern unabhängig von deren Bekenntnis und Weltanschauung schuldet. Es handelt sich gewissermaßen um die verfassungsrechtliche Antwort auf das Faktum des Pluralismus, das John Rawls als bleibendes Merkmal der Kultur der Demokratie bezeichnet. Eben dieses Neutralitätsprinzip könnte im Falle des Kopftuchs der Lehrerin in staatlichen Pflichtschulen verletzt sein, sofern es nicht gelingt, was durchaus möglich erscheint, zwischen der Rolle der Lehrerin als Repräsentantin des Staates und ihrer privaten religiösen Identität zu unterscheiden. Staatliche Neutralitätspflicht und individuelle Religionsfreiheit der Lehrerin stehen insoweit jedenfalls in einem Spannungsverhältnis, ohne dass ich diese Frage jetzt näher behandeln möchte. Aber jedenfalls sind hier eben das Prinzip der Neutralität des Staates und das Grundrecht auf Religionsfreiheit tendenziell gegenläufig, stehen also in einem Spannungsverhältnis. Ganz anders im Falle des Verbots des Gesichtsschleiers im öffentlichen Raum. Der Neutralitätsgrundsatz verpflichtet den Staat, nicht aber den Bürger. Im Gegenteil, Religions- und Meinungsfreiheit garantieren den Bürgern das Recht, nicht neutral zu sein, religiöse Überzeugungen im öffentlichen Raum zu kommunizieren, sich in ihrer religiösen Identität öffentlich darzustellen. Mit einem Bild von Rainer Forst: Das subjektive Recht des Einzelnen als Rechtsperson bildet eine Schutzhülle um die Person, unter der sie als ethische Person ihre Vorstellungen vom guten Leben entfalten darf. Säkularität des Staates bedeutet daher gerade nicht Säkularisierung der Gesellschaft. Die Legitimation des Burka-Verbots kann sich daher von vornherein nicht aus dem Prinzip der Neutralität des Staates ergeben, worin sich nebenbei bemerkt auch ein wesentlicher Unterschied zu einem dem deutschen Verfassungsrecht unbekannten Konzept der Toleranz ausdrückt. Wir werden daher etwas später uns auf die Suche machen müssen nach Gründen jenseits von Religionsfreiheit und Neutralität des Staates, die ein solches Burka-Verbot rechtfertigen könnten und dieses Fragezeichen ausfüllen könnten. Zunächst ist aber weiter darauf hinzuweisen, dass aus dem verfassungsrechtlichen Prinzip der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates sich vielmehr wesentliche Einschränkungen für die inhaltliche Begründung von Ordnungswidrigkeiten und Strafnormen, also für das, was wir im Strafrecht den materiellen Verbrechensbegriff nennen, ergeben. Das Neutralitätsprinzip wird in diesem Zusammenhang nicht als Gebot institutioneller Trennung von Recht und Religion oder Religion und Staat aktiviert, sondern als Aufforderung an den Staat, strafrechtliche Normen neutral zu begründen, religiös, weltanschaulich, neutral zu begründen. Diese von mir sogenannte religiös-weltanschauliche Neutralität des Strafrechts folgt dem verfassungsrechtlichen Konzept der Begründungsneutralität, wonach niemand staatliche Eingriffe in seine Grundrechte hinnehmen muss, die allein weltanschaulich-religiös begründet sind. Das Neutralitätsgebot in diesem materiellen Sinn schützt also, wie Stefan Huster betont, vor Eingriffen aus den falschen Gründen. Es wirkt somit als Sperre gegen Versuche, das Strafrecht, und nichts anderes gilt für das Ordnungswidrigkeitenrecht, zur Durchsetzung allein religiös oder weltanschaulich begründeter Moralvorstellungen einzusetzen. Zu demselben Ergebnis gelangt auch die strafrechtliche Rechtsgutstheorie, zu deren zentralen Säulen der Grundsatz zählt, dass bloße Moralwidrigkeiten eine Strafdrohung nicht rechtfertigen können, solange die Voraussetzungen eines friedlichen Zusammenlebens eben durch Verletzung eines Rechtsguts nicht beeinträchtigt werden. Hier zeigt sich zugleich, dass Grundrechtsdogmatik und strafrechtliche Rechtsgutstheorie sinnvoll aufeinander bezogen werden können, was gegenwärtig heftig diskutiert wird zwischen den Strafrechtlern und den Verfassungsrechtlern. Aus der Verpflichtung des Strafrechts auf den Schutz der Rechtsgüter anderer folgt zudem die Unzulässigkeit von paternalistischen Strafnormen, also solchen Normen, die den Einzelnen ausschließlich vor sich selbst schützen sollen. Und mit den rechtsphilosophischen Konzepten des Rechtsmoralismus und des Rechtspaternalismus sind zugleich die beiden Bezugspunkte benannt, mit deren Hilfe die Argumente für das Burka-Verbot nun auch rechtsvergleichend analysiert werden können. Versucht man, die verschiedenen Argumente, die für das Burka-Verbot vorgebracht werden, zu systematisieren, so stößt man auf zwei gegenläufige Begründungsstränge. Einerseits geht es um die Befreiung der muslimischen Frau, andererseits darum, den Staat vor der muslimischen Frau zu schützen. Die verschleierte Frau erscheint einmal als hilfloses Opfer und einmal als gefährliche Bedrohung, was freilich nicht ausschließt, dass Argumente beider Begründungslinien regelmäßig nebeneinander verwendet werden. Ich beginne mit der Befreiung der muslimischen Frau, also einem Begründungsmodus, den Gayatri Chakravorty Spivak mit einer in den Postcolonial Studies klassischen Formulierung einmal so auf den Begriff gebracht hat: Weiße Männer retten braune Frauen vor braunen Männern. ein durchaus guter Grund für den Schutz oder auch das Retten muslimischer Frauen läge dann vor, wenn diese von ihren Ehemännern oder anderen Mitgliedern der Familie zum Tragen des Schleiers genötigt würden. Und dieses Nötigungsargument wird in den amtlichen Begründungen zumindest implizit verwendet und in den öffentlichen Diskussionen häufig angeführt. Bei näherem Hinsehen erweist sich dieses Nötigungsargument indes auf zwei Ebenen als problematisch. Zum einen scheint die Annahme, alle oder jedenfalls viele Frauen würden zur Verschleierung gezwungen, empirisch nicht gut begründet zu sein. Bei den wenigen Frauen, die in Europa überhaupt einen Gesichtsschleier tragen, handelt es sich zu einem nicht geringen Anteil um Konvertitinnen, die aus einem nicht-muslimischen familiären Milieu stammen und sich aktiv für eine streng religiöse Lebensführung entscheiden. Und auch junge Frauen aus muslimischen Familien, die sich für den Schleier entscheiden, müssen sich vielfach gegen ihre Eltern durchsetzen, die für das moderne Phänomen der Rückkehr des Schleiers wenig Verständnis haben. Letztendlich kommt es auf diese empirischen Einwände aber gar nicht an, da sich das Burka-Verbot gerade dann in unauflösbare normtheoretische Widersprüche verstrickt, wenn man unterstellt, dass alle Frauen zur Verschleierung genötigt werden. Die Sanktions- bzw. Strafdrohung der Verbotsnorm richtet sich bei den Verhüllungsverboten, die wir gesehen haben, gegen die Frau, also gegen diejenige Person, die durch die Norm geschützt werden soll. Wie alle sogenannten direkt paternalistischen Normen sieht sich ein so begründetes Burka-Verbot zunächst mit dem Widerspruch konfrontiert, dass derjenigen Person, die vor einem Übel geschützt werden soll, ein weiteres Übel angedroht wird und im Zweifel auch zugefügt wird. Beim Burka-Verbot kommt indes noch eine weitere Besonderheit hinzu. Das Nötigungsargument unterstellt nämlich, dass die Frau hier Opfer einer Straftat ist, nämlich einer strafbaren Nötigung in Frankreich, eines eigens dafür geschaffenen Straftatbestandes der Nötigung zur Verschleierung. Über den Tatbestand der strafbaren Verhüllung wird nun das Opfer der Straftat gewissermaßen wegen Mitwirkung an einer Straftat gegen sich selbst noch einmal bestraft. Ein derart zynisches Ergebnis wird im Strafrecht im Allgemeinen über die dogmatische Konstruktion der sogenannten notwendigen Teilnahme ausgeschlossen. Danach kommt eine Teilnahmestrafbarkeit des Opfers nicht in Betracht, wenn der Tatbestand die Mitwirkung des Opfers notwendig voraussetzt, wie das eben bei der Nötigung regelmäßig der Fall ist. Und der inhaltliche Grund für die Straflosigkeit des Opfers liegt dabei in dem antipaternalistischen Grundsatz, dass niemand seine eigenen Rechtsgüter in strafrechtlich relevanter Weise angreifen kann. Genau dieses Korrektiv würde nun durch den Tatbestand der Verhüllung im öffentlichen Raum beseitigt, wenn man diesem das Nötigungsargument zugrunde legen würde. Im Ergebnis würde also die Frau wegen eines tatsächlichen oder bloß vermuteten, aber nicht nachweisbaren Fehlverhaltens ihres Ehemannes bestraft. Es wäre etwa so, als würde man Frauen mit Migrationshintergrund das Heiraten generell strafrechtlich verbieten und nicht nur denjenigen bestrafen, der eine Frau zur Eingehung der Ehe nötigt. Nach all dem ist das Nötigungsargument also ein Argument gegen, nicht für einen Tatbestand der strafbaren Verhüllung.
Sie sind im D-Radio Wissen Hörsaal und hier geht es heute um die Argumente, die für die Vollverschleierung, also das Tragen von Burka oder Niqab im öffentlichen Raum, ins Feld geführt werden. Der Jurist Bishan Fatih Mukaddam referiert und im ersten Teil hat er gerade das Argument seziert, Frauen würden zum Tragen eines Vollschleiers genötigt. Und gleich befasst er sich mit der Position, dass es sich nicht um eine Nötigung handle, dass die vollverschleierten Frauen aber trotzdem unfrei seien. Bleiben Sie dran.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Einige Probleme dieses Nötigungsarguments würden entfallen, wenn es gelänge, die Praxis der Verschleierung trotz Fehlens einer äußeren Nötigung als unfrei zu qualifizieren. Das Burka-Verbot wäre dann zwar immer noch direkt paternalistisch, wäre aber immerhin eine weich paternalistische Norm, durch die Frauen mittels staatlichen Zwangs zur Mündigkeit erzogen werden sollen. Einer als schutzbedürftig anerkannten Gruppe die Autonomiefähigkeit insgesamt abzusprechen, ist eine aus der bioethischen Diskussion bekannte Strategie zur Vermeidung des Vorwurfs harten Paternalismus. In unserem Kontext würde das Autonomiedefekt also etwa lauten: Frauen, die sich in religiöser Verblendung für den Gesichtsschleier entscheiden, handeln auch dann nicht freiwillig, wenn kein äußerer Zwang auf sie ausgeübt wird. In diesem Sinne führt etwa die amerikanische Moralphilosophin Marina O'Shanna zur Illustrierung ihrer Autonomiekonzeption tatsächlich das Beispiel einer modernen, westlich sozialisierten Ärztin an, die sich dafür entscheidet, das Leben einer Taliban-Frau zu führen, um mit dem schwerfälligen Gewand der Burka zu verhüllen. Zitiere: Stellen Sie sich vor, dass diese Frau die Rolle der Unterordnung und den damit verbundenen Verzicht auf Unabhängigkeit bereitwillig angenommen hat, aus Frömmigkeit, einem Gefühl der Berufung und dem aufrichtigen Glauben in die Heiligkeit dieser Rolle gemäß den Verheißungen bestimmter Passagen aus dem Koran. Dürfen wir die Frau in diesem Beispiel autonom nennen? Evident nein, behauptet O'Shanna. Es wäre überzogen, eine Person autonom zu nennen, deren genuine Wertschätzung der Unterordnung oder unhinterfragte Befolgung religiöser Traditionen sie dazu führt, ein abhängiges Leben zu führen. Nun muss man fairerweise sagen, dass im Gesamtzusammenhang des Beitrags nicht ganz klar wird, ob es tatsächlich die unhinterfragte Verpflichtung auf eine religiöse Lebensführung ist, die gemäß O'Shanna zum Ausschluss der Autonomie führen soll, oder die davon strikt zu unterscheidende Annahme, dass die selbstzufriedene Taliban-Frau ihre Entscheidung aufgrund äußerer Zwänge selbst dann nicht mehr revidieren könnte, wenn sie es wollte, also aus dem Umstand fehlender äußerer Freiheit. Mir geht es hier auch gar nicht um die authentische Deutung des vermutlich ambivalent bleibenden Textes von O'Shanna, sondern um die mögliche Relevanz des von ihr zumindest nahegelegten Arguments der Religiosität als Autonomiedefizit für die Legitimation des Burka-Verbots. Und insofern kann kein Zweifel daran bestehen, dass die inhaltlichen Anforderungen, die O'Shanna an die Verleihung des Attributs autonom gemäß ihrer moralphilosophischen Autonomiekonzeption stellt, weit über die rechtlichen Voraussetzungen wirksamer Selbstbestimmung in westlichen Verfassungsstaaten hinausgehen. Bereits die zentrale Stellung der Religions- und Meinungsfreiheit als Grund- und Menschenrecht verbietet es, eine religiöse Lebensführung als nicht autonom im Rechtssinne zu qualifizieren. Wenn die in zum Beispiel in Artikel 4 Grundgesetz geschützte Religionsfreiheit nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Recht des Einzelnen umfasst, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln, dann kann die Ausübung eben dieser Freiheit nicht ohne Selbstwiderspruch als unfrei qualifiziert werden. Das Argument, vollverschreierte Frauen handelten auch dann, wenn sie nicht Opfer einer Nötigung sind, gewissermaßen aufgrund einer Art religiösen Verblendung, nicht wirklich freiwillig, ist daher rechtlich unhaltbar und auch eine weich paternalistische Begründung des Burka-Verbots damit ausgeschlossen. Nahezu alle Befürworter des Burka-Verbotes berufen sich auf die Würde der Frau. So heißt es etwa in der französischen Gesetzesbegründung: Diese Form des öffentlichen Rückzugs durch die Verhüllung des Gesichtes, selbst wenn er freiwillig oder akzeptiert erfolgt, implizites Nötigungsargument, konstituiert offensichtlich eine Verletzung des Respekts gegenüber der Würde der Person. Soweit sich dies auf die Würde der Frau bezieht, und es soll sich zumindest auch auf die Würde der Frau beziehen, impliziert ist, dass man sich durch eigenes freiwilliges Verhalten selbst entwürdigen kann. Dieses Argument der Selbstentwürdigung ist nun in der deutschen Rechtsprechung interessanterweise bis hier vor allem im Zusammenhang mit der vollständigen Enthüllung von Frauenkörpern, im Rahmen von sogenannten Peep-Shows diskutiert worden. Die Burka-Debatte erhält nun, dass die Konstruktion einer Menschenwürdepflicht nicht nur zur Unterbindung unanständiger Nacktheit, sondern ebenso zur Untersagung übermäßiger Bekleidung sich einsetzen lässt. Gegen einen solchen Würdepaternalismus spricht indes, dass die Menschenwürde hier von einem Abwehrrecht des Bürgers zu einem paternalistischen Eingriffsrecht des Staates umfunktioniert wird. Eine solche Tyrannei der Würde, wie es der Rechtsphilosoph Ulfried Neumann einmal genannt hat, ist mit Struktur und Funktion der Menschenwürde des Grundgesetzes nicht vereinbar. Die Menschenwürde schirmt den Kerngehalt der Individualgrundrechte gegen Eingriffe des Staates ab und wird so zur Grundnorm personaler Autonomie. Und so ist gerade auch die möglichst autonome Selbstdarstellung nach außen als Ausdruck personaler Identität im Kern Würde vermittelt. Ignoriert man diesen Zusammenhang von Würde, Autonomie und Selbstdarstellung, führt dies dazu, dass mit der Menschenwürde nicht mehr die Würde der individuellen Person, sondern ein bestimmtes Menschenbild geschützt wird. Das Argument der Selbstentwürdigung zielt also bei genauerem Hinsehen gar nicht auf den paternalistischen Schutz des Wohls individueller Frauen, sondern vielmehr auf die Normierung eines bestimmten Frauenbildes, nach dem Frauen weder zu viel noch zu wenig anhaben dürfen. Es handelt sich mithin um einen Fall von Rechtsmoralismus, den sich die Französische Republik, insoweit im Einklang mit dem deutschen Bildzeitungsfeminismus, auf die Fahne geschrieben haben mag. Mit den Anforderungen an die Normenbegründung im liberalen Rechtsstaat, wie sie sich aus dem Grundgesetz und der strafrechtlichen Rechtsgutstheorie ergeben, ist das Argument der Selbstentwürdigung dagegen nicht vereinbar. Ebenfalls an der Grenze zwischen Paternalismus und Moralismus bewegt sich das Argument, das ich im Titel meines Vortrags etwas polemisch als Gender Mainstreaming bezeichnet habe. Versteht man darunter eine aktive Gleichstellungspolitik, die den Status quo der Geschlechterdifferenzen nicht als gegeben hinnimmt, so könnte man hierunter auch das Burka-Verbot fassen, soweit dieses der aktiven Verwirklichung der Gleichheit zwischen Frauen und Männern dienen soll, wie dies die amtlichen Begründungen der bestehenden Verhüllungsverbote betonen. Also nochmal das Beispiel der Begründung zum französischen Gesetz. Versteht man das Burka-Verbot in diesem Sinne als eine Form rechtlich erzwungener Gleichheit, ist dies allerdings mit einem Effekt verbunden, den Habermas, ich betone in anderem Zusammenhang, also Habermas hat nicht über das Burka-Verbot geschrieben, reflexiv erzeugte Diskriminierung nennt. Darunter versteht er die Folge einer Überverallgemeinerung von benachteiligenden Situationen und benachteiligten Personengruppen. In unserem Fall also etwa die Unterstellung, dass der nur von Frauen getragene Gesichtsschleier objektiv Ausdruck der Unterordnung unter männliche Herrschaft und eine Benachteiligung bedeute. Solche falschen Klassifikationen führen in den Worten von Habermas zu normalisierenden Eingriffen in die Lebensführung, die den intendierten Schadensausgleich in erneute Diskriminierung, Freiheitsverbürgung in Freiheitsentzug umschlagen lassen. Genau dies trifft auch für das Verhüllungsverbot zu, das nicht nur die Religionsfreiheit der betroffenen Frauen verletzt, sondern auch das religiöse Gleichbehandlungsgebot aus Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, also eine Ungleichbehandlung wegen des Bekenntnisses nahelegt, die zudem nur Frauen betrifft. Mit Blick auf die französische Gesetzesbegründung liegt indes eine andere Interpretation des Gleichheitsarguments nahe, die es vom Bereich des Paternalismus in das Reich des Moralismus verschiebt. Liest man die französische Gesetzesbegründung noch einmal genau, scheint es wiederum weniger um die paternalistische Sorge um muslimische Frauen zu gehen. Vielmehr verwehrt sich das Gesetz gegen die öffentliche Manifestierung der Zurückweisung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Es geht also gar nicht um subjektive Ansprüche auf Gleichbehandlung, sondern um die Einforderung eines Bekenntnisses zur Egalität als einem objektiven Wert der Französischen Republik. Die Republik feiert mit dem Burka-Verbot ihr plakatives Wertebekenntnis zur Egalität und damit sich selbst, und zwar ganz unabhängig vom realen Stand der Gleichberechtigung von Frauen und Männern oder gar der Chancengleichheit von Immigrantinnen und Immigranten in Frankreich. Mit dieser moralistischen Interpretation gehört das Gleichheitsargument systematisch bereits zum zweiten Hauptbegründungsstrang für das Burka-Verbot, dem ich mich nunmehr zuwende, die Bedrohung des Staates durch die muslimische Frau. Mit den Grundsätzen liberaler Normbegründung wäre es sicherlich ohne weiteres vereinbar, wenn das Burka-Verbot dem Schutz der öffentlichen Sicherheit dienen würde und dazu erforderlich wäre. Die Gesetzesbegründungen berufen sich auf diesen Aspekt interessanterweise eher am Rande. Hierzu müsste zweierlei plausibel dargelegt werden. Erstens, dass vollverschleierte Frauen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen und zweitens, dass die bestehenden polizeirechtlichen Eingriffsmöglichkeiten zur Abwehr dieser Gefahren nicht ausreichen. Dass beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind, hat mein Münsteraner Kollege Tristan Barjak in einem verfassungsrechtlichen Beitrag mit bestechender Klarheit dargelegt. Allein aus dem Umstand, dass die Identität einer Person sich anhand des äußeren Erscheinungsbildes nicht unmittelbar feststellen lässt, was außerhalb dörflicher Idyllen ohnehin nirgends der Fall sein dürfte, folgt keine polizeirechtlich relevante Gefahrenlage. Und zudem sehen sämtliche Polizeigesetze der Länder für den Fall eines konkreten Gefahrenverdachts und insbesondere an Kontrollstellen, etwa zur Sicherung sensibler Gebäude und Veranstaltungen, die Befugnis zur sogenannten Identitätsfeststellung vor. Und diese Befugnis beinhaltet, dass sich Personen ausweisen müssen und gegebenenfalls Beamten einen Sichtabgleich durch das Zeigen des Gesichts ermöglichen müssen. Ein generelles Verhüllungsverbot ist zur Ermöglichung der Identitätsfeststellung also nicht erforderlich. Dass es den Burka-Verboten auch tatsächlich nicht primär um die öffentliche Sicherheit geht, wird letztlich in den Gesetzesbegründungen auch relativ offen zugegeben. Vielmehr geht es, so noch einmal exemplarisch die französische Begründung, um die Sicherung der fundamentalen Voraussetzungen des Zusammenlebens, das Vivre Ensemble. Der Schleier stelle insoweit in dreierlei Hinsichten eine Bedrohung dar. Erstens kommuniziere er eine symbolische Isolierung vom Rest der Gesellschaft. Und diese manifestiere sich in der Weigerung, dem anderen mit offenem Antlitz gegenüberzutreten. Der Schleier wird zweitens als Träger einer symbolischen Gewalt bezeichnet, die das soziale Band der Gesellschaft destabilisiere. Und schließlich sei das Tragen des Gesichtsschleiers insgesamt symbolischer Ausdruck der Ablehnung der Werte der Republik durch eine minoritäre Gruppe. Zum Grund für das sanktionsbewährte Verbot der Verschleierung wird hier also die symbolische Kommunikation einer angeblich republikfeindlichen Gesinnung verschleierter muslimischer Frauen. Aber auch jenseits der Eigenarten des französischen Republikanismus finden sich vergleichbare Argumente des Schutzes der kommunikativen Grundbedingungen der Demokratie, etwa in der Aussage der niederländischen Innenministerin, dass sich die Bürger in einer offenen Gesellschaft unverhüllt begegnen müssen. Gegen dieses Kommunikationsargument, hinter dem sich eigentlich verschiedene Aspekte verbergen, können wiederum empirische und normative Einwände erhoben werden. Zunächst ist es soziologisch gesehen geradezu abwegig, die Praxis der Verschleierung als Verweigerung der Kommunikation zu betrachten. Wer mit einer Burka über den Münsteraner Domplatz läuft, kommuniziert in geradezu exzentrischer Weise. Und wie das gesellschaftliche Leben und nicht zuletzt die politischen Protestbewegungen in arabischen Staaten zeigen, nehmen vollverschleierte Frauen am gesellschaftlichen und politischen Leben durchaus aktiv teil. Der normative Konstruktionsfehler des Kommunikationsarguments liegt, zumindest wenn man rechtsvergleichend die Perspektive des deutschen Grundgesetzes zugrunde legt, darin, dass es schlicht keine rechtliche Pflicht der Bürger zur Teilnahme an der gesellschaftlichen Kommunikation oder an der politischen Willensbildung gibt. Selbstverständlich steht es dem Einzelnen frei, sich als Mönch in ein Kartäuserkloster in eremitische Isolation zurückzuziehen, und er darf seine bewusste Isolation vom Rest der Gesellschaft auch über eine entsprechende Ordenstracht symbolisch zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus verlangt der freiheitliche Verfassungsstaat, wie etwa Horst Dreyer betont, kein Treuebekenntnis, keinen Bürgereid auf die Verfassung, keine Identifikation mit ihren vermeintlichen oder tatsächlichen Werten. Die Gelassenheit des Grundgesetzes gegenüber religiös weltanschaulich begründeter Staatsskepsis kommt besonders schön in der Zeugen Jehovas Entscheidung zum Ausdruck, in der das Bundesverfassungsgericht ausführt, dass einer Religionsgemeinschaft der Körperschaftsstatus selbst dann nicht versagt werden könne, wenn diese den Staat als, Zitat, Bestandteil der Welt des Satans ansieht. Auch aus strafrechtstheoretischer Perspektive verletzt die symbolische Demonstration der Ablehnung der Werte des Staates keine Rechtsgüter, sodass ein so begründeter Straftatbestand der Verhüllung den Paradefall eines moralistischen Gesinnungsstrafrechts darstellen würde. Aber diese französische Tradition, die Republik als eine moralisch integrierte Wertegemeinschaft zu begreifen, zu der sich die Bürger auch zu bekennen haben, markiert insoweit eine fundamentale Differenz zwischen dem französischen und deutschen Verfassungsverständnis. Jedenfalls drängt sich dieser Eindruck auf. Die moralische Erziehung der Gesellschaft und des Einzelnen in der Gesellschaft wird hier als eine der Religion und der Kirche abgerungene und säkularisierte Aufgabe des Staates begriffen, wie dies Emil Durkheim etwa bereits dem Frankreich der Dritten Republik aufgegeben hatte. Diese unterschiedliche Haltung zum Problem des Rechtsmoralismus könnte meines Erachtens größeres Erklärungspotenzial für die unterschiedliche Beurteilung der Legitimation des Burka-Verbots haben, als die reflexhafte Betonung des Unterschieds zwischen dem laizistischen französischen Modell strikter Trennung von Staat und Religion und dem deutschen Kooperationsmodell im Staatskirchenrecht. Verdiente also weitere Untersuchung. Damit komme ich zum letzten Argument. Nachdem bisher keine rationale rechtsstaatliche Begründung für das Verhüllungsverbot identifiziert werden konnte, steht demjenigen, der den Gesichtsschleier dennoch verbieten will, nur noch ein dunkler Weg offen. Nämlich zu begründen, dass es rechtliche Verbote gibt, die keiner Begründung bedürfen. Mit anderen Worten, er muss ein Tabu postulieren. Genau dies macht nun der Bonner Staatsrechtslehrer Stefan Haag in einem aktuellen Beitrag, in einem bedeutenden verfassungsrechtlichen Magazin, dem Archiv des öffentlichen Rechts. Darin entfaltet Haag die These, ich zitiere, dass jede rechtliche Ordnung der verfassten Gemeinschaft einen gedanklichen Horizont aufweist, hinter welchem ein Raum des ordnungsfremden Verhaltens, sprich des Tabus, liegt. Die Anerkennung des Tabus im Recht soll dabei explizit dazu dienen, die Schwierigkeiten des Rechtsstaats zu überwinden, die Religionsausübung in der Öffentlichkeit unter einen Kulturvorbehalt zu stellen. Für Haag stellt sich insoweit die Frage, ob es nicht eine bare Selbstverständlichkeit sei, dass Frauen sich hierzulande in der Öffentlichkeit ohne einen Ganzkörperschleier bewegen. Und weiter, Zitat, das Zitat ist etwas länger. Es versteht sich von selbst, dass eine Billigung des Nationalsozialismus ebenso wie eine Leugnung des Holocaust keinesfalls akzeptiert werden können. Es versteht sich in vergleichbarer Weise von selbst, dass der Inzest als eine Abirrung des Geschlechtstriebs erscheint. Und es versteht sich möglicherweise von selbst, dass die am ganzen Körper verschleierte Frau in unserer Gesellschaft kein Erscheinungsbild wie jedes andere auch werden kann. Die von Haag hier nahegelegte Qualifizierung der Vollverschleierung als ordnungsfremdes Verhalten hätte gemäß seiner dogmatischen Konzeption die Konsequenz, dass die Verschleierung dem Schutzbereich der Religionsfreiheit von vornherein entzogen wäre und folglich auch keiner verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bedürfte. Verbotstatbestände, die das untersagen, was zum Taburaum gehört, so Haag, können nicht als unverhältnismäßig erscheinen. Verhalten, das im Taburaum liegt, kann zudem ohne weiteres auch dann strafrechtlich verboten werden, so Haag, wenn sich kein Rechtsgut, das geschützt werden soll, benennen lässt. Wie lässt sich nun aber feststellen, ob es sich bei einem Verhalten um ordnungsfremdes Verhalten im Taburaum handelt? Dies bleibt letztlich auch bei Haag im Dunkeln, soll aber gewissermaßen naturwüchsig aus dem Wesen der konkreten Ordnung folgen, also einer Seinsordnung, die der Rechtsordnung vorausliegt. Ich muss das hier immer mit Zitaten belegen, weil es doch relativ heikel ist. Also Zitat, es ist somit stets die konkrete, im Dasein verwirklichte Ordnung, die zu erkennen hat, bis wohin ihr Horizont reicht. Spiegelbildlich zum Inhalt der rechtlichen Ordnung ist somit auch der Taburaum ein Resultat der gemeinschaftlichen Identität. Die wenigen Zitate dürften genügen, um zu erkennen, dass hier der eisige Wind des konkreten Ordnungsdenkens weht, also jener Methode, die die nationalsozialistische Pervertierung des Rechts wesentlich bestimmt hat. Die Idee einer der Rechtsordnung vorgehenden Lebensordnung, Argumente aus dem Wesen der konkreten Ordnung, die Leugnung des Gegensatzes von Sein und Sollen in dem Sinne, dass die Ordnungen des Seins ihr inneres Recht in sich tragen. Die dunkle Bezugnahme auf eine gemeinschaftliche Identität als Ursprung der Rechtsordnung. Alles Elemente, die völlig ungeschminkt bei Haag verwendet werden und zugleich buchstäblich lehrbuchmäßig zu den von Bernd Rüters, dem wohl besten Kenner der Materie, ausgemachten Charakteristika des konkreten Ordnungsdenkens des nationalsozialistischen Rechts zählen. Das Tabu-Argument Haags fällt daher auch demselben Verdikt anheim wie das konkrete Ordnungsdenken insgesamt. Es handelt sich um ein Scheinargument, mit dessen Hilfe handfeste, außergesetzliche, ideologisch begründete Werturteile in die bestehende Rechtsordnung eingeschleust werden sollen. Bernd Rüters Warnung, dass die Scheinargumente des konkreten Ordnungsdenkens noch heute bisweilen unbefangen vertreten würden, ohne dass ihre instrumentale Rolle bei der Perversion der Rechtsordnung im Nationalsozialismus auch nur andeutungsweise erwähnt wird, findet durch den Beitrag von Haag auf gespenstische Weise seine Bestätigung und führt mich direkt zu meinem Fazit. Das Gespenst des konkreten Ordnungsdenkens ist als sicherlich radikalstes Symptom einer Krise der Normenbegründung zu deuten. Die europäische Debatte über die Burka zeigt, dass die kontroverse Wahrnehmung des Islam in Europa auch scheinbar fest etablierte Grundsätze säkularer Demokratien wie Religionsfreiheit und religiös-weltanschauliche Neutralität herausfordert. Gerade weil die Bedeutung der Burka-Debatte weitgehend auf der symbolischen Ebene liegt, berührt sie den Kern des normativen Selbstverständnisses säkularer Demokratien. Angesichts der Wiederentdeckung religiöser Pluralität in Europa stehen die Rechtsordnungen Europas vor einer Richtungsentscheidung zwischen liberal-pluralistischen Konzepten staatlicher Neutralität auf Basis der Religionsfreiheit und eher repressiven Regimen der Laizität in Verteidigung bestimmter republikanischer, säkularer oder aber auch christlich-abendländischer Werte des Staates. Die aufgezeigten Widersprüche und rechtsstaatlichen Defizite der paternalistischen und moralistischen Begründungsversuche der Burka-Verbote machen indes deutlich, dass der Versuch einer Säkularisierung der Gesellschaft die säkularen und freiheitlichen Grundlagen europäischer Verfassungsstaaten eher bedroht als verteidigt. Die Antwort des Rechtsstaats auf die Einschränkung der Religionsfreiheit durch staatlichen Verschleierungszwang in religiös-fundamentalistischen Staaten wie Saudi-Arabien oder Iran lautet daher nicht Verschleierungsverbot, sondern vielmehr Garantie der positiven wie negativen Religionsfreiheit bei strikter Wahrung religiös-weltanschaulicher Neutralität des Staates. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Durch ihre Burka-Verbote schränken Frankreich und Belgien die religiöse Freiheit ein, anstatt sie zu schützen. So lässt sich stark vereinfacht ein Schluss von Bijan Fatimukadam zusammenfassen. Der Jurist hat sich im Februar 2012 im Rahmen der Ringvorlesung Religion und Geschlecht aus juristischer Perspektive mit den Argumenten für ein Vollverschleierungsverbot auseinandergesetzt. Veranstaltet wurde diese Reihe vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.